ARD Sounds.
Wenn sich bei einer Landtagswahl zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, ist klar, dass einer davon verlieren wird. Und wenn es sich bei diesem Duell dann auch noch um die Kandidaten der Regierungsparteien im Bund handelt, also von CDU und SPD, dann ist auch klar, dass das nicht ohne Spuren für die Bundesregierung bleiben wird. Welche das nach der Wahl in Rheinland-Pfalz sind, darum geht's jetzt bei uns. Hey, ihr seid beim Berlin-Code, eurem Politik-Entschlüsselungs-Podcast bei ARD Sounds. Mein Name ist Sally Kaya, ich vertrete Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Folge am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr auf, also noch bevor das Endergebnis vorliegt. Und mit mir im Studio sind Markus Preis, der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, unsere Korrespondenten Kerstin Palzer, die den ganzen Abend in der CDU-Zentrale verbracht hat, und Moritz Rödle, der in der SPD-Zentrale war. Hallo ihr drei.
Hallo Sally.
Hallo. Hallo
Sally.
Lasst uns mal am Anfang über den Wahlverlierer, die SPD, sprechen. Moritz, wir saßen ja hier schon vor zwei Wochen nach der Wahl in Baden-Württemberg zusammen in diesem Podcast. Und da hast du uns erzählt, dass sich die beiden SPD-Vorsitzenden in ihren Büros verkrochen haben, weil es die SPD nur noch wirklich mit Ach und Krach hier in den Landtag geschafft hat. Wie war es diesmal? Wieder leere Flure?
Es war nicht so ganz wie bei der Wahl in Baden-Württemberg, weil diesmal die Parteivorsitzende Bärbel Baas auch im Willy-Brandt-Haus bei den Journalisten war, hat Interviews gegeben. Aber am Ende war es dann doch wieder wie in Baden-Württemberg, weil man geht ja als Journalist zu so einem Wahlabend in so eine Parteizentrale, weil man ja auch mal mit den quasi Verantwortlichen sprechen möchte. Mhm. Und das auch nicht nur auf dem Schirm, also quasi bei einem Live-Interview, sondern auch im sogenannten Hintergrund. Was macht der jetzt? Was passiert da? Was sind jetzt die Reaktionen? Was sind die Konsequenzen, die die Partei zieht? Und diese Gespräche waren wieder nicht möglich. Mhm. Also sie haben die Interviews gegeben und sind dann ganz schnell mit starkem Schritt wieder in ihren Büros verschwunden. Also Bärbel Baas und Tim Klüssendorf, der Generalsekretär der SPD auch. Also insofern war gar nicht so viel Unterschied zu Baden-Württemberg.
Ich glaube, die Besetzung im Willy-Brandt-Haus zeigt auch, dass man sich vielleicht auf einen anderen Ausgang dieses Abends eingestellt hatte. Und dass man vielleicht damit gerechnet hatte, dass man Alexander Schweizer doch noch die Aufholjagd gewinnt. Und das dann vielleicht doch sehr überraschend auch kam.
Ja, das kann man schon so sehen. Vor zwei Wochen war ja Bärbel Baas quasi die Trümmerfrau der SPD, die das alles einkehren musste. Und dieses Mal war schon von längeren geplant, dass jetzt Lars Klingbeil zum Beispiel bei dir im Interview ja stattfinden wird. Am Sonntagabend um 19 Uhr war das. Das war sicherlich so geplant, dass Klingbeil da den Erfolg einfahren wollte. Das hat nicht geklappt.
Ich fand ja Lars Klingbeil bei dir, Markus, überraschend selbstsicher, mit Betonung auf selbstsicher, also sich seiner selbstsicher. Du schüttelst mit dem Kopf, dir ging es nicht so?
Nee, ich fand, er war schon, man hat ihm die Überraschung angesehen und auch die Tatsache, dass er jetzt quasi hier wieder ein Ergebnis gesund beten muss. Also es war ihm auch schon klar, er ist ja noch eine Minute, anderthalb Minuten, bevor es losgeht, auch im Studio schon gewesen. Und da merkte man einfach eben auch diese Anspannung und dieses Gefühl, ich bin der Parteivorsitzende einer Partei, die letzte Woche haarscharf über die 5%-Hürde gekommen ist und jetzt Rheinland-Pfalz verliert, was eine Bastion war, wo die SPD regiert hat, als Helmut Kohl noch Kanzler war. Also ich habe ihn nicht so selbstsicher gesehen. Mhm. Ich habe ihn fast ein bisschen überraschend offen gesehen, weil er ja auch zum Beispiel Personaldebatten nicht ausgeschlossen hat.
Du hast ihn ja unter anderem gefragt, ne, ob er für sich oder die Partei personelle Konsequenzen ziehen wird. Das hier hat er geantwortet.
Ich weiß, dass es bei diesem Ergebnis Personaldebatten geben wird. Und die haben wir auch zu führen, dann im Parteivorstand, im Präsidium, in der Fraktion. Ich will, dass offen über die Frage geredet wird, wie können wir jetzt das Beste für die Sozialdemokratie erreichen. Nur ich sage Ihnen auch, es geht doch um Verantwortung in einer Phase, wo wir zwei Kriege haben, wo wir eine Wirtschaftsflaute haben, wo wir jetzt in der Bundesregierung ein riesiges Reformpaket auf den Weg bringen wollen. Da ducke ich mich nicht weg an dieser Frage.
So, das klingt für mich nach, wenn stürmt, verlässt der Kapitän die Brücke nicht. Wie versteht ihr ihn? Markus, du hast ihn ja getroffen.
Ja, ich glaube, so hat er es gemeint, so will er es verstanden wissen. Aber ist es die Realität? Ist es die Wahrheit? Ist es das, was wirklich jetzt der Partei gut tut? Also für mich ist das im Prinzip offener, als ich gedacht habe. Also ich dachte, er schiebt es komplett weg und hat nur den hinteren Teil. Wir haben zwei Kriege in der Ukraine im Iran und wir haben jetzt anderes zu tun, als das Wahlergebnis von Rheinland-Pfalz auszuschwitzen. Deswegen fand ich schon überraschend, dass er es aufgemacht hat. Aber im Prinzip hat er es aus meiner Sicht doch auch wieder sehr stark weggeschoben.
Ich glaube, er erzählt da etwas in die Partei hinein, dass er offen ist für eine Personaldiskussion, dass er quasi nicht derjenige ist, der jetzt im Weg stehen will, wenn die Partei der Meinung ist, es gibt jemanden, der das besser kann. Klammer auf, er ist sich aber auch ziemlich sicher, es gibt niemanden, der das besser kann. Mhm. Also er macht so eine Scheindebatte, eine Phantom-Debatte auf, die in der SPD stattfinden kann. Und er weiß, die wird auch stattfinden, weil er ja weiß, was in den vergangenen Tagen schon geschrieben worden ist, was gesagt worden ist. Er weiß, er ist der Schuldige für viele in der Partei an diesem Wahlergebnis. Es wird diese Diskussion sowieso geben. Also sagt er jetzt, naja, wir können die Diskussion ja gerne führen, aber ich glaube, es gibt keinen besseren. Und so wird es am Ende auch ausgehen. Es wird eine Diskussion geben. Die Fraktion wird am kommenden Dienstag natürlich auch debattieren in dieser Bundestagswoche. Aber solange niemand aufsteht und sagt, ich kann das besser und ich glaube, das wird nicht passieren, wird Lars Klingbeil weiter Parteivorsitzender bleiben.
Sollten denn personelle Konsequenzen gezogen werden?
Also ich glaube, heute Abend hat man vor allen Dingen gesehen, die SPD muss sich über ihre Politik Gedanken machen. Das ist nicht nur eine Einschätzung, die man hat, wenn man die Zeitung liest und auf Wahlkampfveranstaltungen geht und sich damit beschäftigt, sondern die knallhart auch bei den Nachwahlbefragungen rüberkam. Die SPD hat heute, obwohl sie den besseren Kandidaten hat, so wenig programmatisch angeboten, dass es eben nicht gereicht hat, nach 35 Jahren Rheinland-Pfalz sozusagen zu verteidigen. Und das war sehr, sehr deutlich. Vor zwei Wochen in Baden-Württemberg hat Bärbel Baas uns auch hier im Hauptstadtstudio noch erklärt, ja, da waren eben zwei starke Kandidaten, deswegen ging das nicht. Aber ansonsten haben wir die Themen, da müssen wir mal gucken, dass wir besser durchdringen. Nein, die Themen sind die falschen, die dringen auch nicht durch. Und deswegen finde ich, Personen ist das eine, aber ich glaube, es ist eine Grundsatzdebatte notwendig, wo steht diese Partei, und heute Abend gibt es ja auch schon Stimmen in diese Richtung, die genau das fordern.
Also das ist was intern diskutiert wird, dass man sagt, naja, Alex Schweizer, wir haben uns auf den verlassen und wir haben alle gesagt, Alexander Schweizer wird das schon gewinnen, der ist ein super Kandidat, und dabei ist aber vergessen worden, dass eine Partei halt nicht nur für den Kandidaten gewählt wird, sondern eben auch für ihr Programm, gerade so eine Volkspartei wie die SPD sein möchte, und das ist eine interne Kritik, die ich heute häufiger gehört habe, dass man sich zu sehr auf den Kandidaten verlassen hat und dahinter halt nichts gekommen ist.
Also wenn ich das mal aus CDU-Sicht auch betrachten kann, also ich fand das heute schon krass, wie in der Parteizentrale der CDU mit so einem ganz freundlichen, aber total mitleidsvollen Blick auf die Sozialdemokraten geguckt worden ist und das immer wieder betont worden ist, dass das Problem letztendlich auch der CDU ist, dass die Leute, die enttäuscht von der SPD sind, nicht die CDU wählen, sondern die AfD, und dass die ursprüngliche Klientel der SPD, also die Industriearbeiter, das ist mir heute im Konrad-Adenauer-Haus mehrmals erzählt worden, die Industriearbeiter in Baden-Württemberg die SPD nur noch zu 4% gewählt haben. Also da bricht der SPD was weg, und damit bricht sie für die CDU auch so ein bisschen als Koalitionspartner weg.
Wobei wir heute Abend gesehen haben in der Nachwahlbefragung und auch in der Wählerwanderung, dass ganz viele Wähler von der SPD zur CDU gegangen sind. Was man auch, ich will das, das muss eine Partei selber machen, aber auch irgendwie interpretieren muss für die Frage, welche Reformen wollen beispielsweise Menschen jetzt, wenn der dickste Balken nicht diesmal von der SPD zur AfD geht, sondern zur CDU.
Genau, 74.000 Stimmen sind von der SPD zur CDU gegangen. Das finden die natürlich auch großartig. Und das zeigt ja auch, dass konservative Inhalte ganz offensichtlich bei den Wählerinnen und Wählern zurzeit besser ankommen.
Aber die CDU feiert dann natürlich auch sowas wie einen Pyrrhus-Sieg. Wenn man sich nämlich die genauen Zahlen anguckt, zum Beispiel BDI-Altersgruppen, wer hat wen gewählt, ist in den Altersgruppen bis 44 Jahre überall die AfD die stärkste Kraft. Nicht die CDU, die die Wahl gewonnen hat, nicht die SPD, nicht die Grünen, sondern die AfD. Bis 44 Jahre. Und erst danach wandelt sich das Bild ein bisschen. Und bei den ganz Alten, bei den Rentnern, die über 69 sind, dann ist dann deutlich, dass die SPD und die CDU gewählt worden sind. Beide große Volksparteien haben ein Problem mit der jüngeren Wählerschaft. Und die jüngere Wählerschaft geht schon bis 44 in Rheinland-Pfalz, die die AfD in Mehrheit wählen. Und wenn sich da nichts verändert bei beiden Parteien, dann werden die beide in Zukunft Probleme bekommen.
Zu dem Punkt würde ich gern sagen, dass die jüngere Wählerschaft sich auch sehr stark in sozialen Medien informiert. Und da haben natürlich extremere Positionen, ob sie nun links oder rechts sind, deutlich mehr Durchschlag. Also das hat auch damit was zu tun. Aber ich finde den spannenden Punkt, die SPD sucht ja jetzt gerade, auch heute Abend in den Statements, wir müssen wieder Politik für die Mitte machen, für die arbeitende Mitte, die fleißigen Menschen. Ja, was wollen die denn? Und da finde ich die Analyse, dass eben so viele auch zur CDU gegangen sind, schon interessant. Wie gesagt, ich kann nicht die finale Interpretation davon liefern, aber es ist einfach ein Punkt, wo man den, wenn man den in den Zahlen sieht, auf jeden Fall sehr genau hinguckt und denkt, ah, interessant.
Wir hören mal rein, was Tim Klüssendorf, das ist der SPD-Generalsekretär, zu der Frage gesagt hat, wie die SPD denn da jetzt wieder rauskommen soll.
Es gibt so viele Leute, die wollen uns das Vertrauen schenken, aber tun es nicht, weil wir so staatstragend sind. Ich will nicht sagen, dass wir den Staat nicht tragen sollen, aber wir müssen auch mal links und rechts abweichen. Wir müssen auch mal zeigen, wo unser eigenes Profil ist. Und diese Erkennbarkeit, das wünschen sich so viele Leute von uns. Und es ist jetzt wirklich der Tag gekommen, wo das laufen muss.
Moritz, das klingt für mich wie eine Kampfansage in Richtung CDU. Oder täuscht es?
Ich würde sagen, es ist keine Kampfansage an die CDU. Es ist ein Hallo wach in die Partei und vor allen Dingen auch in die Fraktion, weil auch da ist man unzufrieden in der Parteiführung, dass aus der Fraktion so wenig kommt, dass da auch die CDU so wenig gechallenged wird. Also zum Beispiel Frau Reiche, die Wirtschaftsministerin, macht aus Sicht der SPD einen sehr schlechten Job. Aber aus der Fraktion kommt auch kein Widerspruch, es kommen keine alternativen Ideen, wie man die Wirtschaftspolitik vorantreiben könnte. Also ich glaube, der Generalsekretär spricht da seine eigenen Leute an und sagt, ihr müsst auch mit Ideen kommen. Mhm. Ich glaube aber auch, dass natürlich er, der vom linken Flügel in der SPD kommt, jetzt sich auch vorstellt, dass die SPD auch mit linken Themen wieder punkten kann. Er hatte ja Anfang des Jahres einen Aufschlag gehabt mit der Erbschaftssteuer. Der ist vollkommen verpufft, obwohl danach in den Umfragen viele Leute gesagt haben, das ist eine gute Idee. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage mit der Erbschaftssteuer. Das ist aber vollkommen verpufft, weil natürlich die Regierung das überhaupt nicht aufgenommen hat. Auch der Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil hat gesagt, eine gute Idee können wir jetzt aber nicht machen, weil wir sind ja in dieser Regierung. Mhm. Und solange die SPD Ideen hat, wo sie aber weiß, dass sie die überhaupt nicht umsetzen kann und auch dann aber auch der Versuch überhaupt nicht stattfindet, sie umzusetzen, verliert die SPD natürlich an Glaubwürdigkeit bei solchen Themen.
Kerstin, was sagst du? Kampfansage Richtung CDU?
Also die CDU sieht sich natürlich deutlich gestärkt jetzt, ne? Also die sagen so Sachen wie, in der Koalition sind wir halt jetzt die Erwachsenen im Raum. Also wir sind die, die entscheiden müssen. Das meine ich eben mit dieser Haltung, dass die Verantwortung des Landes jetzt eben schon die CDU selbst bei sich sieht und eben immer weniger bei der SPD. Also das ist quasi wirklich der Mini-Junior-Partner jetzt geworden. Und die Stimmen in der CDU, die sagen, wir müssen jetzt mehr CDU pur machen. Wir müssen unsere Sachen, die wir eben wichtig finden, für die wir gewählt worden sind, die müssen wir jetzt durchsetzen. Die werden schon deutlich lauter. Und das wird jetzt auch bis zur Sommerpause massiv so werden bei den ganzen wichtigen Verhandlungen zum Reformpaket.
Ich finde das eine spannende Beobachtung, weil ich das, wenn ich das in der SPD spiegel, die hatten ja in der Ampelzeit auch so eine Zeit, wo sie gesagt haben, wir sind die Erwachsenen im Raum. Und sie waren sehr unglücklich darüber, dass sie die Erwachsenen sein mussten, dass sie eben diese Staatstragenden sein mussten, dass sie nicht ihre eigenen Ideen rüberbringen können. Und wenn die CDU jetzt sagt, sie sind die Staatstragenden, sie sind die Erwachsenen im Raum, ist das etwas, was sich vielleicht auch als Geschichte wiederholen könnte, dass eine Partei damit dann am Ende auch gar nicht so glücklich ist, weil du dann natürlich dann die eher marginalisierte Partnerin SPD ja auch triggerst und sagst, naja, wir sind die Chefs und wir machen jetzt mal, was wir sagen. Und das wird natürlich dazu führen, dass der linke Flügel in der SPD sagt, nee, so machen wir das auf gar keinen Fall. Ich glaube, es wäre tatsächlich die spannendere und die erfolgsversprechendere Herangehensweise, wenn die beiden sich jetzt einschließen und eben solche Sprüche vermeiden und sich überlegen, wie sie zusammenkommen.
Oder um das Bild sozusagen, die Analogie vorzuschreiben, die SPD darf jetzt dann nicht die FDP werden. Weil das ist dann natürlich in der Tat gefährlich. Ich fand, bei der Ampel war das große Problem, dass anstatt, dass sich alle drei zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen hier eine erfolgreiche Regierung liefern und dann gucken wir mal, ob der eine 1% hoch und der andere 1% runter geht, haben sie sich halt so lange zerlegt, dass keiner diese ganze Regierung mehr haben wollte. Und das ist vielleicht nicht staatstragend, aber koalitionstragend ist schon noch wichtig, auch, glaube ich, künftig für die SPD, auch wenn sie vielleicht ein bisschen abweichen möchte.
Allerdings muss ich sagen, dass ich da die Union tatsächlich als schon auch aufmerksam erlebe, die vielleicht aus der Erfahrung der Ampel heraus schon auch sehen, wir können jetzt die SPD auch nicht niedertrampeln, ne? Also mir wurde heute auch gesagt, es ist eben die beste Koalition, die wir gerade haben und es muss klappen. Ja? Also Jens Spahn, der nun wirklich nicht alle mit Samthandschuhen anfasst, aber der sagt immer, es muss ja irgendwie klappen.
Ja, man hat heute Abend auf jeden Fall unionseitig gesehen, wie der SPD quasi der Mut so zugefächert wurde. So Carsten Lindemann, Generalsekretär, der sagt, das war doch eine Landtagswahl, da ging es genau um Bildungspolitik, das hat doch nichts mit euch hier in Berlin zu tun. Oder Thorsten Frey, Kanzleramtsminister, der sagt, das ist jetzt ein richtiger Ansporn für euch. Also wo man ja fragt, ist das jetzt Galgenhumor oder was ist das? Aber was man daraus sieht, ist natürlich, die Union muss diese Partei stützen, aus meiner Sicht in dem Sinne, dass sie da interne Debatten verhindert, aber nicht, indem sie Kompromisse macht bei dem, was sie als CDU pur empfindet.
Wobei die natürlich in der CDU schon Angst haben, dass sie jetzt eben das passiert, was Moritz angesprochen hat, dass die SPD jetzt sagt, ah nee, also wir merken jetzt, wir werden nicht mehr so gewählt und wir müssen mehr unsere Inhalte nach vorne bringen. Und in der CDU wird dann gesagt, also wenn jetzt quasi dieser linke Flügel in der SPD, wenn der jetzt sich stärker zu Wort melden würde, dann würde es, ich zitiere, noch störiger werden. Und das wollen die natürlich nicht.
Ich glaube, der linke Flügel wird gar nicht so sehr das Problem der SPD werden. Das Problem der SPD beziehungsweise das Problem von Lars Klingbeil wird werden, dass er ja alternativlos als Parteivorsitzender dasteht und niemand aufsteht und sagt,
das
ich möchte es werden.
Das sagst du immer.
Nein, lass mich kurz den Gedanken zu Ende führen. Dass er alternativlos dasteht, aber dass er gar keine Prokura mehr hat in der Partei. Dass er jetzt Sachen verhandelt, mit Friedrich Merz vielleicht irgendwelche Reformvorhaben verhandelt und dann sagt die Partei, ja, können wir uns mal angucken, lieber Lars, aber eigentlich, hast du die Bärbel eigentlich gefragt?
Warum, Moritz, ist es nicht möglich, dass ein Mann, der schon länger Parteivorsitzender ist wie Lars Klingbeil, der dann die Möglichkeit hat, am Wahlabend der Bundestagswahl in der Nacht noch zu sagen, ich bin jetzt übrigens der Fraktionschef, der dann, als die Regierung steht, sagt, ich mache den Vizekanzler und den Finanzminister, also der quasi alle Macht auf sich vereint. Warum ist der nicht in der Lage, jetzt zu sagen, so, und jetzt bin ich der Alternativlose, von dem du gerade gesprochen hast, und genau deswegen sage ich euch, das muss jetzt hier passieren, sonst müsst ihr doch eine Alternative finden.
Weil er diese Karriere, die er jetzt nach der Bundestagswahl, also in der Nach-Scholz-Zeit gemacht hat, nur der Schwäche der anderen verdankt und nicht seiner eigenen Stärke. Er ist das geworden, weil in dieser Wahlnacht keiner der MPs aufgestanden ist und gesagt hat, nee, Lars, das machst du nicht. Weil das immer bedeutet hätte, dass diese Ministerpräsidentin, dieser Ministerpräsident es dann hätte selber machen müssen. Das war so, okay, wir können es nicht verhindern, dass er das jetzt macht. Wir brauchen jetzt auch einen starken Parteivorsitzenden, er soll es versuchen. Aber er hat das nie aus eigener Stärke geschafft. Er hat es immer aus der Schwäche der anderen gemacht.
Aber ihr müsst doch beide konstatieren, dass, wenn du mit Menschen sprichst, die sich für Politik interessieren und die vielleicht sogar der SPD relativ nahe stehen, dass die immer sagen, sorry, ich verstehe es nicht. Die haben den beliebtesten Politiker Deutschlands in ihren Reihen und ignorieren das. Und Moritz Rödle erklärt mir immer, Herr Klingbeil ist alternativlos, aber da gibt es Boris Pistorius. Warum diskutiert die SPD nicht ihn als Chef? Damit hätte sie doch eine Chance.
Weil Boris Pistorius nie gesagt hat, er möchte das werden. Also in der Politik muss man ja auch mal sagen, ich möchte etwas werden.
Na, er hat ja mal kandidiert.
Das stimmt, er hat 2019 in dem Programmprozess kandidiert, ist es da nicht geworden. Da war er aber noch nicht der beliebteste. Als Parteivorsitzender. Er stand nicht im Programm, im Parteivorsitzender. Da war er aber noch nicht der beliebteste Politiker der Deutschen. Ich glaube natürlich, wenn er heute in so eine Kandidatur gehen würde, würde er wahrscheinlich gewählt werden.
Genau.
Er tut es aber nicht.
Aber wenn ich nochmal eine Nachfrage dazu stellen darf, jetzt hast du uns gerade nochmal erklärt, und das finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass sozusagen er das aus der Schwäche der anderen diese Machtposition hat. Aber er könnte sich ja auch selber schwach zeigen und sagen, ich gebe sie ab. Warum macht er das nicht?
Das ist, glaube ich, ein Szenario, was sehr, sehr schwierig vermittelbar wäre. Also es gibt Abgeordnete in der Fraktion, die sagen, naja, man könnte ja über eine Regierungsumbildung nachdenken. Warum muss Klingbeil eigentlich im Kabinett sein? Warum kann er nicht in die Fraktion gehen? Könnte er nicht ein guter Fraktions- und Parteichef sein, weil er dann quasi diese Parteimacht bei sich vereint, der Gegenspieler für Friedrich Merz sein könnte, auch nicht in eine Kabinettsdisziplin eingebunden wäre. Und man könnte zum Beispiel Carsten Schneider, der immer Haushaltspolitiker war, das Finanzministerium leiten lassen. Und der ist ja im Moment Umweltminister. Matthias Miersch ist der Umweltexperte, den die SPD hat, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist. Der könnte Umweltminister werden. Dann hätten alle einen neuen Job.
Ich bin gespannt auf die nächste Woche.
Es wäre eine Rotation. Aber ich sage, das ist ein sehr, sehr unwahrscheinliches Szenario. Das klingt in den Augen mancher vielleicht logisch, aber viele sagen, Klingbeil würde dann das Vizekanzleramt abgeben, was quasi sein höchstes Amt ist. Und er würde sich selber unglaubwürdig machen, weil er ja erst vor einem knappen Jahr gesagt hat, das ist die richtige Entscheidung, Vizekanzler zu werden und eben nicht Fraktionsvorsitzender zu bleiben. Das war er ja schon.
So interessant ist es, euch dreien jetzt hier gerade bei diesem Gespräch zuzuhören. Nee, lasst uns mal nochmal bei heute Abend bleiben. Kerstin, ich habe es eingangs schon gesagt, du warst den Abend über am Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU hier in Berlin. Sag mir, wie viele Sektkorken hast du da knallen hören?
Nicht einen einzigen. Das tatsächlich prickelndste an diesem Abend war, glaube ich, eine Cola Light. Also allerdings muss man sagen, also die CDU-Bundeszentrale macht auch nicht mehr diese riesen Wahlpartys. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da alle zusammenkommen und dann gibt es Schnittchen und eben Sekt oder so. Das hat man schon vor einiger Zeit abgesagt. Das gibt es nicht mehr. Das ist eher so eine Arbeitsatmosphäre, wo eben dann Carsten Lindemann, der Generalsekretär, von Kamera zu Kamera geht und seine Statements macht. Jens Spahn war auch da und Thorsten Frey, der Kanzleramtschef, war auch da. Aber es war, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ich habe das Gefühl, so richtig Freude ist nicht ausgebrochen.
Aber gute Laune zumindest?
Ja, das schon. Also die waren schon sehr zufrieden. Die hatten auch im Vorfeld schon auch betont, dass jetzt ein Sieg für die CDU schon auch intern wichtig ist. Nach dem Motto, wir brauchen jetzt auch mal wieder ein Signal für uns als Partei. Wir können Wahlen noch gewinnen. Die waren ja schon auch ganz schön angeknackst nach Baden-Württemberg. Und jetzt hat es halt wieder geklappt. Sie stellen noch einen Ministerpräsidenten. Ich erinnere daran, Friedrich Merz hat auf dem Parteitag vor ein paar Wochen in Stuttgart gesagt, am Ende des Jahres stellt die CDU 10 Ministerpräsidenten. Da war Manuel Hagel in Baden-Württemberg schon eingeladen. Gepreist, mit dem hat es nicht geklappt. Also werden es jetzt auf jeden Fall maximal 9 Ministerpräsidenten. Aber jetzt ist Rheinland-Pfalz, ja, Gott sei Dank, Haken dran. Aber dann ging es zumindest hier aus Berliner Sicht eher so darum, was macht das mit der SPD? Wird das jetzt für uns leichter? Wird es störiger? Das war eigentlich eher so eine Arbeitsebene, würde ich sagen.
Also die CDU, ich sage mal jetzt nicht im Jubelrausch, aber einigermaßen gut gelaunt. Die SPD wiederum ganz unten. Würdest du sagen, dass das jetzt heißt, dass die Union sagt, in welche Richtung jetzt diese Regierung läuft?
Naja, also die CDU sieht sich natürlich gestärkt. Und ich glaube schon, dass die Stimmen in der Partei, das sind nicht alle, aber die Stimmen in der Partei, die sagen, wir müssen jetzt unsere Linie klarer machen. Wir müssen vor allem ins Handeln kommen. Ich zitiere Carsten Lindemann, einfach mal machen. Das wird schon lauter und die fühlen sich momentan tatsächlich bestärkt. Und dieses Mitleidsvolle, was ich da so auch gehört habe, der SPD gegenüber, das heißt schon, sie wollen die SPD jetzt nicht irgendwie niedrig halten, aber sie fühlen sich natürlich bestärkt und sagen, die konservativen Angebote, die wir machen, also der Fokus auf die Wirtschaft beispielsweise, das müssen wir jetzt klarer durchziehen und das müssen wir auch dem Koalitionspartner der SPD klar machen.
Also Friede, Freude, Eierkuchen ist jetzt nicht alles bei der CDU, sondern nee. Würdest du sagen, das ist so ein Schritt, der jetzt gegangen wird oder was braucht man noch, um da vollends glücklich zu sein jetzt gerade?
Ja, wenn ich da reingehen darf, also Friede, Freude, Eierkuchen kann es ja nicht sein. Weil man hat einen super Erfolg, also das Ergebnis an sich in Rheinland-Pfalz ist, glaube ich, besser, als man sich jemals erträumt hätte.
Na, nach irgendwie 35 Jahren das erste Mal wieder den Ministerpräsidenten.
Aber wenn man es im Zusammenhang mit der Wahl in Baden-Württemberg sieht, ist das im Prinzip, wir sind jetzt mit einem blauen Auge davongekommen und wir haben ein großes Problem. Unser Hauptinteresse ist, in Deutschland was zu verändern. Wir wollten das Kanzleramt zurück, das haben wir jetzt. Wir sehen schwere Probleme, die Wirtschaft geht nach unten, unsere Sozialversicherungssysteme sind auf jeden Fall nicht nachhaltig finanziert. Also wir müssen daran und dazu haben wir jetzt noch die ganzen Probleme mit Energiepreisen und dem Krieg in der Ukraine und sind in einer Situation, wo unser Koalitionspartner nicht nur ein blaues Auge hat, sondern fast K.O. in der Ecke liegt und wir wissen nicht, wie er wieder aufsteht. Also deswegen Friede, Freude, Eierkuchen kann bei der Union nicht sein, so schätze ich auch die Partei ein, weil man einfach sieht, wir müssen nicht nur ins Machen, sondern wirklich ins konkrete Arbeiten kommen. Und heute Abend steht das aus meiner Sicht ein bisschen in Frage, wie das sich bei der SPD jetzt die nächsten Tage darstellt.
Und als Ergänzung, nach dem Sommer kommt eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo die CDU froh sein kann, wenn die AfD quasi nicht gewinnt und vielleicht sogar den Ministerpräsidenten stellt. Und wenn sie das schafft, dass die AfD eben nicht die absolute Mehrheit holt, dann wird sich möglicherweise die Frage stellen, ob man mit der Linkspartei zusammenarbeiten muss, was die CDU auch wieder vor große Probleme stellen wird in der Diskussion.
Lasst uns mal abschließend nach vorne schauen. Jetzt konnte man ja zuletzt lesen, dass Union und SPD an einem großen Reformpaket arbeiten, das jetzt kommen soll. Was ist da dran?
Das kommt jetzt, also am nächsten Montag, da soll es mit der Reform im Gesundheitswesen vorangehen. Da stellt die Kommission ihren Plan vor und bis Ende April soll dann der Haushalt verabschiedet werden. Und das sind natürlich Dinge, wo die Union natürlich auch auf die Zusagen der SPD baut. und schauen muss, ob die SPD da halt eben jetzt diesen Kurs einschlägt. Okay, wir haben gemerkt, wir dringen mit unseren politischen Inhalten nicht mehr so durch. Oder ob sie eben sagt, wir müssen jetzt gerade eine kräftige Stimme bilden in dieser Koalition und müssen noch lauter unsere Ziele durchsetzen. Davor hat die CDU tatsächlich ein bisschen Bammel.
Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende der Union, hat sich heute Abend auch zu diesem bevorstehenden Reformpaket geäußert.
Es ist auch die Schicksalsfrage dieser Koalition von Union und SPD. Nur wenn wir wieder Wachstum schaffen, so dass es die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass es Zuversicht gibt, dass derjenige, der, ich sag mal, in Anführungszeichen normal arbeitet, einen normalen Job hat, für sich und seine Familie sich eigene vier Wände leisten kann, finanzielle Sicherheit hat, dann werden wir wieder auch Vertrauen gewinnen.
Hört sich für mich an, als wenn vor allem kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Erstens stimmt es, zweitens wann?
Also ich hatte heute das Gefühl, dass genau das der Knackpunkt ist in den Verhandlungen. Klingbeil hat heute gesagt, es wird für ihn kein Reformpaket geben, wo nicht kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Und das klang für mich so, als ob er damit der Union gesagt hat, Leute, da müssen wir nochmal ran. Das ist noch nicht so in der Verhandlung. Ansonsten glaube ich, dass das schon in den vergangenen Wochen auch sehr vorbereitet worden ist, aber eben noch nicht zu Ende in der Vorbereitung. Und es wird vermutlich in den nächsten Wochen etwas kommen. Wir haben ja, glaube ich, 16 Wochen noch bis zur nächsten Landtagswahl, 8 Bundestagswochen. Das ist ein kleines Fenster, wo man was machen kann, aber es wird richtig schwierig, glaube ich.
Also ich glaube, das Problem sind nicht die kleinen und mittleren Leute, die dieses Einkommen haben. Da geht die CDU schon mit, dass die entlastet werden. Aber die CDU will auf gar keinen Fall, dass Leute, die gut oder sehr gut oder Spitzenverdiener sind, dass die mehr besteuert werden. Und das wiederum ist ja der Plan der SPD, dass sie sagt, okay, dann lasst uns die Reichen mehr besteuern und dann haben wir mehr Geld, um es eben den kleinen und mittleren zu geben und die zu entlasten. Und das will die CDU eben nicht. Und das wird noch ein großer Streit.
Das ist das Problem dieser Koalition. Für den Haushalt 28 müssen sie, glaube ich, 60 Milliarden Euro finden. Die fehlen jetzt schon. Da ist diese Steuerreform noch gar nicht eingepreist. Also wenn sie noch mal mehr Geld für weniger Steuern für kleine und mittlere Einkommen ausgeben, dann müssen sie noch mehr Geld finden. Und das ist das Kernproblem dieser Koalition. Es ist nicht mehr genug Geld da, um quasi diese Wünsche alle zu finanzieren. Man muss also gucken, entweder Ausgaben einsparen oder an der Einnahmenseite was machen. Und da sind sie eben noch nicht so weit, dass sie ein gemeinsames Bild haben.
Genau, das setzt aber auch die Union unter Druck. Weil natürlich die auch nicht sagen können, ja gut, dann haben wir halt die 60 Milliarden nicht gefunden. Es muss ein Haushalt her. Und ich glaube, wenn es um die Einkommensteuer geht, dann wird irgendwas in der Richtung kommen. Man erhöht die Freibeträge ein bisschen. Das heißt ja, lass nur erstmal richtig Leuten, die wenig verdienen, aber auch die, die viel haben, also allen ein bisschen. Dann wird man den Einkommen, den Spitzensteuersatz dafür sorgen, dass er erst später greift. Also dass nicht auch Facharbeiter schon den im Prinzip auf einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens vielleicht bezahlen müssen. Und dann wird man natürlich auch bei denen, die noch mehr verdienen und bei denen der Spitzensteuersatz dann noch später greift, danach auch vielleicht noch stärker steigen. Wann kann das passieren? Also es gab ja jetzt die letzte Woche dieses Gefühl, Gerücht in Berlin, nächste Woche, da kommen die großen Reformen und Friedrich Merz sagt, ab Montag, da sprechen wir schon. Von allen, mit denen ich gesprochen habe, höre ich, diesen Termin, den gibt es so in der Form nicht. Aber Lars Klingbeil wird kommende Woche eine Rede halten bei der Bertelsmann Stiftung. Und da, glaube ich, kann man schon mal ein bisschen genauer hinhören, ob man da erahnen kann, was demnächst vielleicht kommt.
Aber das ist doch jetzt ein ganz interessantes Beispiel, um mal zu gucken, wie funktioniert denn Politik eigentlich? Wenn du jetzt sagst, es ist schwer, dass sich die beiden Parteien da einig werden, was passiert denn dann? Weil dieser Punkt, dass Menschen entlastet werden, gerade mit mittlerem oder unterem Einkommen, das ist ja mit das Wichtigste, was die Menschen eigentlich brauchen und wollen. Also was passiert? Beide werden sich nicht einig, tritt dann das ein, was du gerade gesagt hast, Markus? Oder wie verfährt man in so einer Situation weiter?
Also die Parteien wissen natürlich alle, Moritz hat es ja gerade eben schon angedeutet, es gibt wirklich nur ein kleines Zeitfenster jetzt, weil dann geht eben die Sommerpause los und dann sind Anfang September die nächsten Landtagswahlen schon wieder. Und da will man natürlich auf gar keinen Fall, dass da quasi böse Einschnitte, spürbare Verschlechterungen für die Menschen kommen, wenn danach eben diese ja wirklich auch wichtige und schwierige Wahl in Sachsen-Anhalt ansteht. Also insofern sind sich, das höre ich in der Union, das hört man aber auch von der SPD, sind die sich schon einig, sie müssen eigentlich bis Ende Juni, Anfang Juli ist, glaube ich, die letzte, Mitte Juli die letzte Bundestagssitzung. Bis dahin müssen die zu einer Einigung kommen. Das ist ihnen, glaube ich, klar. Mhm. Das ist dieses Muss. Es muss ja irgendwie. Mhm. Sie wissen, glaube ich, wirklich noch nicht wie, aber dass sie bis zur Sommerpause da eine Einigung finden, darüber sind sie sich schon im Klaren.
Kleiner Fun-Fact zwischendurch. Wir lernen auch an dieser Diskussion. Also es kann sonst was passieren. Es kann der Iran angegriffen werden. Es kann einen Krieg im Nahen Osten geben, in der Ukraine sowieso, die Energiepreise gehen hoch. Aber die Sommerpause, die ist gesetzt. Also die ist unverschiebbar offenbar. Das finde ich auch bemerkenswert, ja, angesichts der Dinge, die alle so dringend sind und die, wo wir jetzt wirklich zu Lösungen kommen müssen. Aber die Sommerpause ist leider da.
Aber ich glaube, also ich sag mal nochmal eine Zahl aus den Nachwahlbefragungen, die wir heute haben. 40% der Menschen, die sich selber in ihrer finanziellen Lage als schlecht einstufen. Also die sagen, mir geht es finanziell nicht gut, haben AfD gewählt und eben nicht CDU und SPD. Und ich glaube, dass wenn die beiden Volksparteien eine Chance haben wollen, diese Menschen zurückzuholen, müssen sie irgendein Signal setzen, dass diese Menschen eben in ihrem Fokus sind. Und darum wird es in den kommenden Wochen gehen.
66% der CDU-Wählerinnen und Wähler haben gesagt, in den Vorwahlbefragungen, dass die CDU zu viel angekündigt hat und zu wenig gehalten hat. Also wenn noch nicht mal mehr die eigene Klientel, Wählerklientel sagt, ihr seid da auf dem richtigen Weg, sondern die Leute sagen, ey, ihr habt viel angekündigt, aber jetzt liefert auch, ne? Und der Herbst der Reform, wir erinnern uns nur noch ganz dunkel, ist wirklich auch schon lange her. Also insofern, das ist in der Union auf jeden Fall sehr präsent. Sie müssen jetzt liefern bis zur Sommerpause. Markus hat recht. Ob die aufgebrochen wird, das wage ich wirklich auch zu bezweifeln.
So, und wenn dann die Sommerpause vorbei ist, dann geht's weiter mit den nächsten Landtagswahlen. Ihr habt Sachsen-Anhalt schon angesprochen. In Berlin wird auch gewählt und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist Manuela Schwesig von der SPD aktuell die Ministerpräsidentin. Möchte das natürlich auch bleiben. Aber in den Umfragen führt da deutlich die AfD. Und Schwesig ist da also unter Druck. Und den gibt sie an die Bundesregierung weiter. Und sie hat das hier gefordert.
Die Spritpreise müssen runter. Erstens Kartellrecht, zweitens Übergewinnsteuer und drittens die CO2-Steuer aussetzen. Das wäre etwas, was konkret die Menschen sehen.
Sagt sie das nur, weil sie Wahlkämpferin ist? Oder ist das jetzt wirklich realistisch, was sie da fordert?
Ich glaube, sie sagt das natürlich, weil sie Wahlkämpferin ist. Sie sagt das aber auch, weil auch die Erfahrung aus dem Wahlkampf in Rheinland-Pfalz der SPD gezeigt hat, dass das ein Thema ist, was bei den Leuten, wo sie hoffen, dass diese Menschen sie wählen, ein wichtiges Thema ist. Also die Bezahlbarkeit des Lebens. Wer 2,15 Euro für Sprit ausgeben muss, überlegt sich zweimal, was er damit tut. Ich glaube aber, gerade die Diskussion um die CO2-Preise zeigt eben auch, dass es wirklich keine einfachen Lösungen gibt. Ich glaube, es wird jetzt in der nächsten Woche auch aus der SPD, aus der CDU sowieso, nochmal eine Debatte geben um diese CO2-Bepreisung, ob man die nicht aussetzen kann, ob was man da machen kann. Aber da gibt es auch Widerstände, zum Beispiel aus den SPD-regierten Ländern Niedersachsen oder Saarland. Da gibt es nämlich Stahlindustrie, die umgestellt hat auf grünen Stahl, also auf Stahl, der mit Elektroöfen oder mit Gasöfen produziert wird. Und die haben riesige Milliardensummen investiert, diese Firmen, in dem Glauben, der CO2-Preis bleibt so, wie er ist, oder steigt. Und dann sind sie quasi wettbewerbsfähig. Und wenn jetzt die Politik plötzlich sagt, naja, haben wir uns doch anders überlegt mit dem CO2-Preis, dann sind diese Unternehmen, die eigentlich den Weg mitgegangen sind, natürlich diejenigen, die dann gefressen werden von anderen, die den Weg nicht gegangen sind. Und das wird auch hart diskutiert, was man da tun kann dagegen.
Also wir sehen das, glaube ich, auch wenn wir auf Sachsen-Anhalt gucken. Sven Schulze hat auch schon gefordert, dass die Spritpreisbremse wieder gezogen werden muss und dass eben genau dieser Hinweis, den Moritz gerade eben schon gegeben hat, dass wenn die Leute das Gefühl haben, und mein Leben wird immer teurer, dann wählen sie nicht die Parteien der Mitte, sondern dann radikalisieren sie sich. Und davor haben natürlich insbesondere die beiden Wahlkämpfer im Osten total Angst, also Manuela Schwesig und Sven Schulze von der CDU. Also insofern glaube ich aber, das wird schon noch eine harte Geschichte, weil eben die Einigkeit in der großen Koalition, also in der CDU-SPD-Koalition hier in Berlin, die ist diesbezüglich nicht da. Und ich weiß nicht, ob die Berliner Regierung da den Wahlkämpfern tatsächlich Unterstützung gibt.
Also du hast ja auch gefragt, ob es realistisch ist. Klar, wenn es eine Woche dauert, ist kein Problem. kostet da ein bisschen was und die Preise sind runter und alle fühlen sich gut. Die Internationale Energieagentur sagt aber, das kann noch ewig dauern, genau. Das kann auch noch deutlich höher gehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie lang geben wir dieses Geld die ganze Zeit aus? Wann ist dann der Punkt, wo wir wieder aussteigen? Wenn der Spritpreis dann vielleicht noch höher ist, dann sagen wir, jetzt haben wir aber kein Geld mehr, um das zu subventionieren. Also an der Tankstelle blinkt gleich noch was viel Höheres auf. Und wir haben das in Europa auch gesehen, zu Beginn des Ukraine-Krieges. Wir wissen heute, Frankreich ist wahnsinnig hoch verschuldet und ein großer Teil davon liegt auch daran, dass man damals gesagt hat, wir machen den Strompreis auf einem gewissen Niveau. Und Frankreich hat über viele Monate regelmäßig unglaublich viel Geld ausgegeben, um den eigenen Strompreis zu subventionieren. Also wenn man wüsste, dass das nur eine gewisse Zeit ist, ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, ich kann das nicht durchkalkulieren, wie viel das genau kostet, aber dann kann man das vielleicht noch machen. Aber wenn das auf unbestimmte Zeit ist, dann ist nur eins sicher, man macht einen Haufen Schulden und weiß nicht, wann man damit wieder aufhören kann.
Wobei, so wie ich Schwesig verstehe, spricht sie ja nicht davon, diesen Tankrabatt, den es zur Ampelzeit mal gegeben hat, wieder einzuführen, sondern sie will ja kartellrechtlich, also sie will, dass der Wettbewerb wieder stärker bei den Tankstellen ist und sie will eine Übergewinnsteuer quasi den Ölmultis androhen, sagen, wenn ihr hier Gewinne macht, die nicht gerechtfertigt sind, dann nehmen wir die euch weg. Das macht den Benzinpreis aber wahrscheinlich nicht wirklich günstiger, sondern die staatlichen Einnahmen werden besser. Also ich sehe, dass diese Lösung, die du skizzierst, die ja wirklich nur eine kurzfristige sein könnte, die wird ja gar nicht mehr diskutiert, weil man eben in der Ampelzeit gesehen hat, dass das unglaublich teuer ist und am Ende nur die Ölkonzerne davon profitieren.
Aber eins wird man nicht ändern können, dass Öl gerade deutlich teurer ist. Egal also, durch welchen kartellrechtliche Überprüfung, egal durch welchen Uhrzeit man die Spritpreise erhöhen darf, das ist teurer. Und wenn das so einfach quasi nur von den Konzernen gesteuert würde, dann wären die Spritpreise auch schon vor Beginn des Irankriegs höher gewesen. Da war aber der Wettbewerb anders und die Preise waren niedrig. Und Putin hat geschimpft, dass die Preise so niedrig sind. Und ich glaube, auch viele arabische Staaten hätten gerne einen höheren Ölpreis in letzter Zeit gehabt, weil einfach der Wettbewerb da war. Also die Situation hat sich geändert und das kann man für eine gewisse Zeit vielleicht wegsubventionieren. Aber die Frage ist, wie lange und ob man damit dann überhaupt anfangen sollte.
Und das Problem, diese Energiepreise werden sich ja auf die anderen Preise aufschlagen. Also es wird bei der landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die werden teurer werden, Milch wird teurer werden, Äpfel werden teurer werden, alles wird teurer werden, weil eben alles am Ende an Energie hängt.
Also die Union hatte erzählt, dass die Mineralölvertreter waren letzte Woche da und haben mit ihnen gesprochen und das muss echt relativ suboptimal gelaufen sein. Also die Vertreter der Wirtschaft waren wohl sehr selbstbewusst und sind da wohl mit breiter Brust aufgetreten und die Unionsleute fanden es ziemlich ätzend, weil sie irgendwie, glaube ich, auch das Gefühl hatten, sie können da relativ wenig machen letztendlich. Also man kann es nicht eben wirklich auf lange Sicht, kannst du es nicht mit lauter Staatsgeld abpuffern, nur damit die Mitte noch weiter Wahlen gewinnt.
Aber ich sage nochmal, das plant im Moment niemand.
Ja.
Also das alle gerade versuchen, diese Situation auszunutzen, das ist klar. Aber das ist quasi aus meiner Sicht eher die Kirsche auf der Torte. Aber die Torte ist halt jetzt eine andere geworden. Und das liegt an dem, was im Nahen Osten passiert. Ja.
Wir hören also sehr viel zu tun für Union und SPD in den kommenden Wochen. Ich würde euch gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die ich mir so heute beim Berichterstattung gucken gestellt habe. Ich würde gerne eure Einschätzung dazu wissen. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die Landtagswahl vor 2 Wochen in Baden-Württemberg, da war Cem Özdemir deutlich beliebter als seine Partei, eigentlich die Grünen. Ich glaube, 51% waren es, die gesagt haben, eigentlich will ich den Cem und gar nicht die Partei an sich. Jetzt heute in Rheinland-Pfalz hätte die SPD ohne Alexander Schweizer noch mehr Prozentpunkte verloren. Da waren es, glaube ich, über 40% der Menschen, die SPD gewählt haben, die gesagt haben, ne, ich wähle eigentlich den Kandidaten und ich wähle gar nicht die Partei und ich wähle auch gar nicht das Parteiprogramm. Würdet ihr sagen, dass es eigentlich heißt, dass die Leute jetzt den Spitzenkandidaten wählen, obwohl sie die Partei gar nicht mögen, sondern einfach, weil sie den Menschen sympathisch oder am sympathischsten finden und die Parteien vielleicht dann in Zukunft eher darauf gucken sollten, wer zum Beispiel bei Social Media gut ankommt oder wer im Wahlkampf gut ankommt, als dass es um die Partei an sich geht?
Also in Baden-Württemberg hast du ganz bestimmt recht, aber hier in Rheinland-Pfalz, finde ich, ist es eigentlich genau das Gegenmodell, denn Alexander Schweizer, der amtierende Ministerpräsident, war deutlich beliebter, auch viel bekannter als Gordon Schnieder von der CDU. Aber wir wissen aus den Befragungen vor der Wahl, dass die Leute in allen Bereichen, die wichtig waren, also zum Beispiel die Wirtschaft, die innere Sicherheit, dass das eindeutig der CDU zugesprochen wurde. Also die Leute haben tatsächlich inhaltlich der CDU deutlich mehr vertraut, fanden aber den Kandidaten von der SPD irgendwie netter. Und am Ende hat es aber tatsächlich in diesem Fall für die sachpolitische Entscheidung gereicht.
Ähnlich sieht man es ja eigentlich auch bei der AfD, die gute Ergebnisse einfährt, im Prinzip egal, wen sie mehr oder weniger aufgestellt hat. Also wir haben es vor 2 Wochen besprochen, Baden-Württemberg, ein Kandidaten, der gar nicht für den Landtag kandidiert hat. Trotzdem war das Ergebnis eine Verdopplung, auch dieses Mal das stärkste, jetzt ist es kurz vor 10, im Westen, wenn es sich nicht noch geändert hat. Also da ist auch ein Beleg dafür, dass diese Partei beispielsweise sich nicht so sehr vom Kandidatenfaktor abhängig macht. Aber ansonsten muss ich generell sagen, also man sollte jetzt nicht versuchen, mit maximaler Farblosigkeit eine Wahl zu gewinnen. Und das, finde ich, passiert viel zu häufig, weil Leute am Ende doch auch gerade, glaube ich, in so Phasen, wo so viel unsicher ist, wo die Probleme so groß sind, wo ganz viele auch ahnen, egal was mir jetzt hier für ein Programm vorgelegt wird, ich glaube, die können das nicht lösen. Und dann möchte man mindestens eine Figur haben, ja, mit der man sich vielleicht ein bisschen stärker identifiziert oder wo man das Gefühl hat, da ist das zumindest in guten Händen. Deswegen, es gibt, wie Kerstin sagt, auch viele Gegenbeispiele, wo die Parteien auch so gut funktionieren. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, bin gespannt, wie sich das bei der SPD auswirkt. Menschen, die sehr beliebt sind und viel Charisma haben, finde ich, haben in der Politik auch eine Verantwortung, weil das schon irgendwie eine Währung ist. Und deswegen finde ich es auch interessant, dass Boris Pistorius sagt, ich bleibe hier bei meiner Litauen-Brigade und was anderes interessiert mich nicht, obwohl das vielleicht für so eine große, wichtige Partei wie die SPD auch hilfreich sein könnte.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt aber aus dem Berlin-Code, aus der Sonderfolge zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Danke euch für eure Einschätzung. Danke, dass ihr hier wart. Danke, Markus. Danke, Moritz. Danke, Kerstin.
Sehr gerne.
Das war's vom Berlin-Code mit der Sonderfolge zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sally Kaya. Spätestens am Freitag gibt's dann die nächste Folge Berlin-Code, dann wieder mit Linda Zerwakis. Und wenn ihr jetzt gerne noch weiterhören möchtet, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Sollte euch die Welt der Geheimdienste faszinieren, dann ist Dark Matters euer Podcast. Der gibt tiefe Einblicke in Operationen und Fälle, die uns normalerweise verborgen sind. Echte Geschichten erzählt von Eva-Maria Lemke und mit dem Hintergrundwissen der ARD-Geheimdienstexperten. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, findet ihr bei ARD Sounds.